HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister Ihnen einen schönen Sonntag. I have a dream. Eigentlich reichen diese vier Worte. Und wir wissen schon, von wem die Rede ist. Wie kein anderer hat der US-amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King seinen Lebenstraum zur Sprache gebracht. Damals in einer legendär gewordenen Rede 1963 in Washington. Er träumte den Traum von einer gerechteren Gesellschaft, in der er seine Kinder und Enkelkinder aufwachsen sehen wollte. 90 Jahre alt wäre er in diesen Tagen geworden. Welche Träume von einer Zukunft heute können uns noch so beflügeln? Lebensträume, Visionen sind wichtig für jeden Einzelnen und für die ganze Gesellschaft. Dem gehen wir heute Morgen nach. Willkommen dazu. Papst Franziskus hat einen Traum, keine Frage. Er trat ja an, um die katholische Kirche zu erneuern und gewaltige Herausforderungen zu bewältigen. Seine unkonventionelle, visionäre Amtsführung begeistert nach wie vor die Gläubigen. Doch im Vatikan und in der Kirche rumort es. Inzwischen wird auch offen am Papst Kritik geübt. Es herrscht Verwirrung, sagt Kardinal Burke, ein konservativer Widersacher des Papstes, in einem Fernsehinterview. In der Aufarbeitung der Missbrauchsaffäre handelt Franziskus oftmals widersprüchlich. Scheitert der Hoffnungsträger an alten Strukturen und an eigenen Fehlern? Tilman Kleinjung mit seinen Beobachtungen dazu.
Mary Collins erinnert sich ungern an ihre Zeit im Vatikan. 2014 hat Papst Franziskus die Iren in die päpstliche Kinderschutzkommission berufen. Sie war selbst als Mädchen in den 60er Jahren von einem Priester missbraucht worden und sollte nun der katholischen Kirche dabei helfen, diesen nicht enden wollenden Missbrauchsskandal aufzuarbeiten.
Rather than seeing it as a resource.
Statt es als Chance zu begreifen, dass Außenstehende zur Hilfe kommen, wurden die Mitglieder der Kommission als Eindringlinge betrachtet. Die, die gegen Franziskus sind, sahen darin eine günstige Gelegenheit, seine Initiative zu unterlaufen. Inmitten dieser Interessenskonflikte ist die Sicherheit der Kinder komplett unter den Tisch gefallen. Vor 2 Jahren zog sich Mary Collins aus der Kommission zurück. Im Interview mit dem ARD-Magazin Report München zeigt sie sich enttäuscht von Papst Franziskus. Er berief die Kommission ein, um Missbrauch zu verhindern und den Opfern zu helfen. Die Kommission unterbreitete ihm hierfür Vorschläge. Er genehmigte sie und tat dann nichts, um zu sehen, was tatsächlich geschah. Papst Franziskus ist angetreten, die katholische Kirche zu reformieren, zu öffnen. Doch alle Reformbemühungen werden von diesem epochalen Skandal überlagert. Die Kirche wird alles Notwendige tun, um jeden, der solche Verbrechen begangen hat, der Justiz zu überstellen. Die Kirche wird nie versuchen, einen Fall zu vertuschen oder zu unterschätzen. Dieses Versprechen aus seiner jüngsten Weihnachtsansprache an die Kardinäle muss Franziskus noch einlösen. Bisher war sein Handeln eher widersprüchlich. Einen schwer belasteten Bischof aus Chile nimmt er zunächst in Schutz, spricht von Verleumdungen, dann relativiert der Papst seine Aussagen und leitet eine Untersuchung ein. Man kann jetzt schwer sagen, wie der genaue Ansatz ist. Ich würde sagen, es ist mehr Verwirrung als alles andere. Kardinal Raymond Leo Burke war ein einflussreicher Mann im Vatikan, bis ihn Franziskus kalt stellte. Nun nutzen konservative Gegner des Papstes, wie er, jede Gelegenheit, um den Papst zu kritisieren. Sie vermissen eine klare Linie, auch im Missbrauchsskandal. Im August verlangte ein Erzbischof sogar seinen Rücktritt. Der Papst zähle selbst zu den Vertuschern im Missbrauchsskandal. Ein ungeheurer, nicht belegter Vorwurf, der von Kardinal Burke dennoch aufgegriffen wird. Ob wir so weit gehen sollten, seinen Rücktritt zu fordern, das ist eine andere Frage. Aber es ist wahr, dass für klassische Kommentatoren ein Papst, der von seinem Amt vor allem in dogmatischer Hinsicht abweicht, sich also der Häresie schuldig macht, automatisch aufhört, Papst zu sein. Ein Kardinal, der den Papst offen kritisiert und von Häresie spricht? Das gehört sich nicht für ein Mitglied der Kurie, sagt der deutsche Kardinal Walter Kasper im Interview mit Report München. Die Missbrauchsdebatte sei doch nur ein Vorwand, um den Papst zu beschädigen.
Es gibt schon Leute, die einfach dieses Pontifikat nicht mögen. Und die wollen das so schnell wie möglich beenden und wollen sozusagen ein neues Konklave haben. Und das wollen sie auch vorbereiten, dass das in ihrem Sinn nach Möglichkeit ausgeht. Den Missbrauchsskandal jetzt für diesen Zweck zu benutzen, das scheint mir unangebracht zu sein.
Im Februar hat der Papst die Vorsitzenden der nationalen Bischofskonferenzen zu einer Tagung über den Missbrauchsskandal nach Rom bestellt. Die Opfer erwarten dann Taten, keine Machtspiele.
Papst Franziskus unter Druck der Visionär und Träumer in der katholischen Kirche. Scheitert ein Hoffnungsträger? Tilman Kleinjung mit Antworten darauf. Der baptistische Pastor Martin Luther King ist eine der großen Gestalten der US-amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Am kommenden Dienstag hätte er seinen 90. Geburtstag feiern können. Aber sein Leben endete bereits früh unter den Schüssen eines Attentäters. Seine berühmteste Rede hielt er 1963 beim sogenannten Marsch auf Washington. Der Leitsatz der Rede ist legendär: I have a dream. Ich habe einen Traum. Dem widmen wir in HR Info Himmel und Erde heute Morgen unseren kleinen Sonntagsschwerpunkt über Lebensträume. Warum wir die Lebensträume brauchen, jeder für sich und auch wir als Gesellschaft. Doch schauen wir zunächst einmal zurück auf diese Rede, die ich angesprochen habe, mit Hilfe von Thorsten Schweinhardt.
Dr. Martin Luther King, J.R.
Schwarze und weiße Stimmen vermischen sich an diesem 28. August 1963. Fast eine Viertelmillion Menschen sind heute nach Washington marschiert. Sie protestieren gegen Rassentrennung und Polizeigewalt. Die Rede von Martin Luther King ist nur ein Programmpunkt unter vielen. Und ursprünglich hatte der Anführer der friedlichen Bürgerproteste für seine Rede auch ein ganz anderes Konzept. Vor allem der berühmte Teil mit dem Traum fehlt.
We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote.
Unter den Zuhörern ist auch die schwarze Sängerin Mahalia Jackson. Mitten in seiner Rede ruft die Königin der Gospelmusik: Erzähl ihnen von deinem Traum. Spontan improvisiert King daraufhin die Worte, die zur Legende werden.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Eine Nation, in der Kinder nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt werden, sondern nach ihrem Charakter. Eine kühne Utopie. Es ist aber ebenso die Art des Vortrags, die Martin Luther Kings Rede so viel Kraft verleiht. Mitreißend, im Rhythmus eines Gospelsongs.
I have a dream that one day down in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
2018 marschieren erneut Zehntausende Menschen nach Washington. Diesmal als Reaktion auf das Schulmassaker von Parkland. Unter ihnen ist auch Yolanda Renee King, Martin Luther Kings Enkelin. Als die 9-jährige Yolanda eine Rede vor den Demonstranten hält, zeigt sich, dass in dem kleinen Mädchen einiges von ihrem berühmten Großvater steckt.
I have a dream that enough is enough.
Genug ist genug. Und Martin Luther Kings Traum lebt weiter.
I have a dream, Martin Luther King in seiner berühmten Rede im Jahr 1963. Und in dieser Passage zitiert er unter anderem die Bibel, nämlich den Traum des Propheten Jesaja. Der hatte tausende Jahre vorher den Traum, dass jedes Tal erhöht und jeder Hügel und jeder Berg erniedrigt wird, dass die rauen Orte geglättet und die unebenen Orte begradigt werden und dass die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Martin Luther King, ein moderner Prophet also in der Tradition der biblischen Propheten. Achim Behrens kennt sich aus mit den Propheten der Bibel. Er ist Professor für Altes Testament an der Lutherischen Theologischen Hochschule in Oberursel. Mit ihm sprach mein Kollege Lothar Bauer-Ochse.
Herr Behrens, Martin Luther King hatte einen Traum, einen Lebenstraum, und dann bezieht er sich in seiner Rede auf die Propheten der Bibel, also Propheten wie Jesaja, Jeremia, Amos oder Micha. Hatten die denn damals auch solche Träume, Lebensträume?
Ja, das ist so pauschal nicht zu beantworten. Vor allen Dingen geht es dann um die Begrifflichkeit. Wenn wir heute von einem Lebenstraum reden, dann geht es ja um Ziele, die Menschen sich selber setzen. Und ich glaube, dass das bei den Propheten und ich glaube auch, dass das bei Martin Luther King, da wo sie von solchen Träumen reden, etwas anderes war. Denn die fühlten sich doch gedrängt, die Propheten, Dinge zu sagen, entweder von Gott her für ihre Welt, von denen sie meinten, die sind nicht in Ordnung, die sind nicht im Sinne Gottes, die dienen nicht der Gerechtigkeit, oder aber in schwierigen Lagen zu sagen, es wird auch wieder besser, so wie der Jesaja, den wir gerade gehört haben, der in eine Situation hineinspricht, in dem das Volk im Exil sitzt und die Heimkehr vorbereitet wird und das als Verheißung Gottes. Also den Unterschied zu unserem Lebenstraum würde ich sowohl bei Martin Luther King als auch bei den Propheten darin sehen, dass sie sich von einem höheren Ziel gedrängt fühlen.
Sich gedrängt fühlen, sagen Sie, Herr Behrens. Bei den biblischen Propheten heißt es ja auch, dass sie im Grunde eine Vision hatten, also tatsächlich irgendwie ein Bild gesehen haben oder eine Stimme gehört haben. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, da haben die Forscher sich viel Mühe drauf gemacht. Also der berühmte Prophetenforscher Hermann Gunkel hat Anfang des 20. Jahrhunderts einen Aufsatz geschrieben mit dem schönen Titel Die geheimen Erfahrungen der Propheten und hat den epochemachenden Satz gesagt, das Grunderlebnis aller Prophetie ist die Ekstase. Und er hatte damals den großen Optimismus, dass mit der da noch sehr jungen Wissenschaft der Psychologie nun erklärt werden könnte, wie die Propheten zu ihren Bildern kommen. Vielleicht hatte er als Theologe auch so ein bisschen die Hoffnung, man könne dem, was Offenbarung eigentlich ist, da wirklich mal auf die Spur kommen. Aber was wir nun haben, sind ja nicht die Propheten selber, wir können sie nicht fragen, sondern wir haben ihre Texte. Und sie schildern uns Bilder, mit denen sie uns eigentlich verführen wollen und ihre ersten Hörer auch schon verführen wollen, dass sie sich die zu eigen machen, um durch diese Bilder etwas in der Welt zu erkennen. Also da wird Platz gemacht. Wir würden heute sagen, es wird eine ICE-Strecke gebaut. Die muss ja auch unglaublich gerade sein. Da müssen Täler überbrückt und Hügel erniedrigt werden oder abgetragen werden. Und so hat er sich das vor 2000 Jahren oder 2500 Jahren schon vorgestellt, dass da eine Bahn gemacht wird, auf der das Volk dann bequem aus Babylon wieder nach Hause, nach Israel laufen kann. Solches Bild sollte motivierend sein in dem Fall.
Martin Luther King, der träumte ja von einer Welt der Gerechtigkeit, wo in einem seiner Bilder die Kinder der Sklavenhalter und die Kinder der Sklaven zusammen an einem Tisch sitzen. Wovon träumten denn die Propheten der Bibel?
Ja, die Propheten der Bibel haben ganz vergleichbare Träume gehabt. Also Martin Luther King bezieht sich in einem Stichwort, das vor dem Jesaja-Zitat in seiner Rede liegt, auf ein Amos-Wort, das heißt, es ströme aber das Recht wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein nie versiegender Bach. Und dann sind sie gar nicht weit weg von dem, was Martin Luther King sich vorstellt. Der Amos hat eine Gesellschaft vor sich gehabt, die sich ausdifferenziert, in der es Reiche gibt und Arme gibt und in der die Reichen die Armen ausbeuten und eben nicht mehr gemeinsam an einem Tisch sitzen. Und er meinte, das von Gottes Willen her in Frage stellen und anklagen zu müssen. Deswegen funktioniert das auch nach 2000 Jahren noch, dass Martin Luther King diese Bilder benutzt, die in seine Rede einbaut, gar nicht mal sagt, das ist von Amos, sondern einfach nur zitiert und das dann immer noch anspricht.
Wenn einer sagt, ich habe eine Vision, dann wird er ja heutzutage schnell mal schief angeguckt. Von Helmut Schmidt ist der Satz überliefert, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Wie ist es denn den biblischen Propheten mit ihren Visionen ergangen?
Ja, teils gar nicht viel anders. Also der Amos ist, das wissen wir aus dem Land Israel in das kleinere Land Juda ausgewiesen worden, weil er seine Visionen verkündet hat. Das wollten die Leute nicht hören. Diese Mahnung war ihnen zu scharf. Aber ich würde doch sagen, mal unterm Strich kann man sagen, dass diese Visionen eigentlich eine Erfolgsgeschichte gewesen sind. Denn dass wir beide uns heute noch darüber unterhalten, würde ich als ein Indiz dafür nehmen, dass Martin Luther King sie zitieren kann. Jesaja hatte eine Vision vom Tempel Gottes, in dem er sich einerseits rumschlagen muss mit der Erkenntnis, dass die Menschen das Wort Gottes nicht hören wollen, aber auf der anderen Seite der Satz, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, bis heute im christlichen Gottesdienst in die Abendmahlsliturgie gehört. Also eine ganze Menge davon ist geblieben.
Sie waren Visionäre einer gerechten Welt, die Propheten der Bibel. Das war Lothar Bauerochse im Gespräch mit dem Alttestamentler Joachim Behrens. Ob große Träume, ob kollektive Träume oder auch kleine Träume, Lebensträume bewegen, sie bringen Dynamik in den Fluss unserer Lebenszeit. Welche Lebensträume haben Sie?
Zeit mit meinen Kindern, die sind 4 und 1 und ja, da macht es viel Spaß, mit denen zusammen Sachen zu erleben und ja, wenn wir das alles zusammen immer erleben können und wir sind alle gesund und glücklich, dann bin ich zufrieden und ist das ein Traum.
Eine friedvolle Welt vielleicht? Sonst wüsste ich jetzt gar nicht, was ich mir noch wünschen sollte.
Eine Reise nach Südamerika machen. Das würde ich mal gerne tun, ja. Weil ich die Länder da unten sehr interessant finde, die Lebensweise der Menschen da unten und die einfach so einen Frohsinn verbreiten. Wann wird schwer? Gerade ein Haus gekauft. Wird sich wahrscheinlich noch so 10, 15 Jahre mindestens hinziehen, bis auch die Kinder ein bisschen größer sind.
Gute Gesundheit. Das ist besonders wichtig.
Ich bin letztes Jahr pensioniert worden und ich möchte irgendwie noch was Sinnvolles, Schönes, nicht nur reisen und so einen traurigen Lebensabend haben.
Im Prinzip, dass er gut groß wird. Heute hat er Geburtstag tatsächlich. Ein Jahr ist er heute.
Das wieder Sonne scheint, wenn es möglich ist.
Ich war letztes Jahr sehr krank und es ist alles okay und dass es so bleibt. Das ist das, was ich mir momentan wünsche. Und meine Zähne, die kriege ich jetzt auch gemacht.
Dass ich musiziere mehr, weil ich mehr Zeit habe. Klavier spielen zum Beispiel.
Ich habe in meinem Alter keine großen Träume mehr. Ich gehe auf die 80 zu. Ich hoffe, dass ich noch sehe, wie meine Enkel beruflich was werden und so, ja.
Also mein erster großer Traum wäre jetzt, mein Staatsexamen zu bestehen im Februar und dann hoffentlich ein bisschen entspannteres Leben danach zu haben.
Lebensträume sind wichtig. Sie bringen uns in Bewegung. Der Soziologe, Psychoanalytiker und ehemalige Leiter des Sigmund Freud Instituts in Frankfurt, Rolf Haubel, hat sich intensiv mit Lebensträumen beschäftigt und was sie für uns bedeuten. Er sagt:
Was mich immer interessiert hat, was passiert eigentlich, wenn ein Lebenstraum sich erfüllt und der Lebenstraum dann abgearbeitet ist? Und ich denke und erlebe das auch an mir selbst, das ist das Maximum, was nicht passieren darf. Der Lebenstraum muss bleiben, er darf nicht komplett aufgehen.
Menschen brauchen Lebensträume, sagt Rolf Haubel. Lebensträume sind ein Motor, sie liefern uns Fantasien und Bilder, die Mut machen, etwas zu wagen.
In der Chronobiologie gibt es diesen interessanten Befund, der heißt: Menschen sind so lange gesund, wie zwischen ihrem realen Alter und ihrem vorgestellten Alter eine Diskrepanz ist. Wenn diese Diskrepanz zusammenfällt, wenn ich mich so fühle, wie alt ich bin, ist das ein schlechtes Zeichen. Es muss eine Diskrepanz da sein, weil die Diskrepanz erzeugt eine Spannung. Und wenn Wunsch und Wirklichkeit zusammenfallen, dann fällt ein Stück Antriebskraft weg. Ich arbeite an meinen Träumen und werde immer wieder einen kleinen Schritt in diese Richtung machen, aber werde auch unter Umständen sagen, es ist mir gar nicht so unlieb, wenn die sich nicht erfüllen, weil ich sie dann weiter haben kann als Traum. Denn ein Traum, der Wirklichkeit wird, der verschwindet als Wunsch und ich werde komplett auf Realität reduziert.
Jeder Lebenstraum stellt eine Frage an den Menschen. Und die Frage, die ein Lebenstraum an mich stellt, ist letztlich, sagt der Soziologe und Psychoanalytiker Rolf Haubel, diese: Wer bin ich?
Ja, nicht nur wer bin ich, sondern auch wer kann ich sein? Also ein Traum ist ja durchaus in die Zukunft gedacht. Ich träume ja nicht rückwärts, sondern wenn, dann träume ich vorwärts. Und in diesem Vorwärtsträumen entwickle ich Bilder von mir, die noch nicht Realität geworden sind. Die abgearbeiteten, abgehangenen Bilder tun das nicht. Ich darf nicht alles wissen. Der Lebenstraum muss ein Stück weit auch geheimnisvoll bleiben. Ja, ich muss ihn sozusagen durch Leben erst entdecken. Die normale Vorstellung ist ja, erst kommt der Traum, dann kommt seine Verwirklichung. Aber man könnte sagen, unter Umständen entstehen die Träume erst in dem Moment, wo ich sie verwirklichen will.
Bei den großen Lebensträumen, wie zum Beispiel dem I Have a Dream, dieser großen Vision des US-amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King, da spielt ja immer auch das utopische Moment mit, im Sinne einer realen Utopie, sagt der Psychologe Rolf Haubel.
Ich kann nicht sagen und ich kann vor allen Dingen nicht garantieren, dass es passiert, aber ich kann alles dafür tun, dass die Möglichkeit eintritt, dass es passiert. Ich träume in meinem Leben, meinen Lebenstraum auch dann weiter oder vielleicht dann besonders intensiv, wenn die Realisierungsmöglichkeiten, die im Moment da sind, relativ gering sind. Mir wäre nochmal wichtig, deutlich zu machen, also Lebensträume, auch Martin Luther King, sind ja Träume nicht von einer einzigen Person, sondern es sind Träume von Gruppen, von Kollektiven. Und das ist auch wichtig, dass das Kollektiv träumt, weil über das Träumen Bindungen entstehen.
Der Psychoanalytiker Rolf Haubel, ehemaliger Direktor des Sigmund Freud Instituts in Frankfurt, über Lebensträume und warum wir gut daran tun, sie uns nicht ganz auszutreiben und sei es eben nur, indem wir sie nicht ganz und gar erfüllen. Das war unser kleiner Sonntagsschwerpunkt in HR Info Himmel und Erde unter dem Titel I Have a Dream, warum wir Lebensträume brauchen.
HR Info Himmel und Erde.
So religiös die Polen sind, so nicht religiös sind die Tschechen. Traditionell hatte auch in Tschechien die Kirche viel Macht, aber sie wurde von den Kommunisten enteignet und bekommt dafür nun milliardenschwere Entschädigungen. Das können die Tschechen allerdings nur schwer verdauen. So hat sich eine politische Mehrheit im Parlament gebildet, die die über 30 Jahre laufenden Restitutionszahlungen an die Kirche besteuern lassen will. Peter Lange hat die Einzelheiten.
Für Stanislaw Przybyl, den Generalsekretär der katholischen Bischofskonferenz, war das Thema im letzten Sommer noch das übliche Wahlkampfgetöse. Es passiert immer vor den Wahlen und wir wählen ja inzwischen jedes Jahr. Deshalb wird dieser Streit so oft gepflegt. Das Thema, über das so regelmäßig gestritten wird, die Entschädigung der Kirchen und Religionsgemeinschaften für Eigentum, das zu kommunistischen Zeiten konfisziert und nicht zurückgegeben worden ist. Umgerechnet 2,3 Milliarden Euro soll der Staat dafür über 30 Jahre bezahlen. Zu viel meinen schon immer die Kommunisten. Tatsächlich ist das ein Geschenk des Staates an die Kirchen, meint deren Parteichef Wojciech Filip. Dabei gehören 80% unserer Bürger gar keiner Kirche an. Warum sollen die deren Funktionäre bezahlen? Warum sollen wir den Kirchen so viel Geld aus öffentlichen Mitteln schenken? Vor den letzten Wahlen zum Abgeordnetenhaus hat sich Andrej Babiš, heute tschechischer Ministerpräsident, die Forderung der Kommunisten zu eigen gemacht, die auch deshalb seine Minderheitsregierung tolerieren. Meiner Meinung nach zahlen die Bürger den Kirchen mehr, als sie sollten, weil damals der Wert der Grundstücke und Wälder, die einmal den Kirchen gehörten, zu hoch angesetzt wurde. Einen Teil des Geldes will sich Babiš zurückholen. Seine Idee, die Entschädigungszahlungen an die Kirchen werden als Einkünfte mit 19% besteuert. So würden umgerechnet 23,4 Millionen Euro pro Jahr in die Staatskasse zurückfließen. Für den früheren Kulturminister Daniel Herrmann von den Christdemokraten ein Unding. Das hat dieselbe Logik, als wenn Ihnen ein Dieb das Auto stiehlt, die Polizei es findet und zurückgibt und Sie dafür Steuern bezahlen müssten. Eine Verletzung elementarer Rechtsnormen sei das. Aber die Kommunisten finden die Idee gut, die Rechtsradikalen sowieso, auch die Sozialdemokraten sind dabei und inzwischen auch Miloš Zeman, der Staatspräsident. Meine Haltung war am Anfang neutral, aber es hat mich entsetzt, dass die Kirche auch nach der Verabschiedung des Restitutionsgesetzes immer noch gegen Kommunen und Kreise prozessiert. Dabei hatten wir alle gedacht, dass es vorbei ist, dass die Kirche genug hat. Wenn ich es diplomatisch ausdrücke, der Herr Präsident kennt die Einzelheiten des Gesetzes nicht, entgegnet Stanislaw Przybyl. Die rechtliche Klärung in strittigen Fällen ist im Gesetz vorgesehen. Auch, dass die einst verstaatlichten Ländereien von Kirchen und Klöstern zu hoch bewertet worden seien, lässt der Generalsekretär der Bischofskonferenz nicht gelten. Der Großteil der Immobilien, die nicht zurückgegeben worden sind, liegt in den Städten. Deren Wert ist weit höher als damals festgelegt. Also, es ist umgekehrt. Wir waren sehr bescheiden. Zumal die Entschädigung sich nur auf Enteignungen durch den Staat beziehe. Ansprüche auf ehemaliges Kircheneigentum in privater Hand habe man gar nicht erst erhoben. Und die Kunstschätze seien in den Galerien geblieben. Aber es hilft nichts. Das Gesetz liegt auf dem Tisch, hat bereits zwei Lesungen passiert und wird nach Lage der Dinge in diesem Monat wohl endgültig verabschiedet. Sie können zwar das Gesetz novellieren, aber wie wollen Sie mit dem Vertrag umgehen, der dem zugrunde liegt und den Sie nicht verletzen wollen? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das umgesetzt werden soll. Aber wenn dieses Gesetz kommt, daran lässt auch er keine Zweifel, wird das Verfassungsgericht in Brünn das letzte Wort haben.
Antikirchliche Stimmung in Tschechien. Die katholische Kirche soll Entschädigungen für Enteignungen auch noch versteuern, Peter Lange berichtete. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.